Im Propheten Jeremia, Kapitel 29, finden wir in den Versen 11 bis 14 folgende Sätze. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege, spricht der Herr. Gedanken zum Heil und nicht zum Unheil, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wenn ihr mich ruft, so will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich auf euch hören. Wenn ihr mich sucht, so sollt ihr mich finden. Wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Liebe Gemeinde, wenn wir im nächsten Jahr oder in 10 Jahren noch leben, dann heißt das noch lange nicht, dass wir eine Zukunft hätten. Zukunft haben heißt nicht nur Jahre vor sich haben. Zukunft haben bedeutet für uns, ein erfülltes Leben führen können, uns entwickeln können, weiterkommen. Zukunft haben heißt für uns, die Freiheit haben, ein schöpferisches, ausdrucksvolles Leben zu führen und die Mittel dazu zu haben und zu erleben, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Ja, wir möchten uns unsere Bedürfnisse selber stillen können. So verstehen wir unsere Menschenwürde. In diesem Zusammenhang aber können wir Gott nicht zu Recht trauen. Wir fürchten, so unbegreiflich das auch scheint, wir fürchten, er könnte Ereignisse zulassen, die uns einschränken und uns unsere Lebensqualität rauben. Sei es durch Krankheit, durch Unfall, durch Verlust unseres Arbeitsplatzes, durch familiären Streit, durch Verletztwerden durch Menschen, Verlust von Freunden und Beziehungen, die uns wert und teuer sind. Wir wünschen uns, unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen zu können. Andererseits wünschen wir uns einen Gott, der unsere Bemühungen zum Ziele führt. Aber die Geschichte zeigt, dass wir Menschen, wenn wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen, dazu neigen, in erschreckendem Ausmaß, uns unsere Zukunft selbst zu verbauen. Das kann man beobachten bei manchen jungen Menschen, die lieber die Welt bereisen, statt sich um einen Arbeitsplatz zu kümmern. Bis hin zu einem Volk, das sich aus Furcht vor seinen Nachbarvölkern zu verschließen droht und sich damit eine Zukunft verbaut. Unsicherheit und Angst sind in der Erfahrung in unserer Vergangenheit begründet. Wir glauben, dass wir begründet Angst haben und bestimmen so Geist und Zukunft durch Angst, aus Erfahrung. Wir gehen also sozusagen rückwärts auf unsere Erfahrungen gerichtet in die Zukunft. Kein Wunder, wenn wir stolpern. Die Bibel aber ruft uns zur Umkehr auf. Umkehr heißt in der Bibel nicht, sich dauernd wieder umkehren und sich schließlich um sich selber drehen. Umkehr heißt in der Bibel, der Zukunft ungeschützt ins Angesicht zu schauen und sich ihr zu stellen. Umkehr heißt, sich aus dem Wissen von der Vergangenheit und aus der Vergangenheit zu lösen und sich einer Zukunft zuzuwenden, die man nicht weiß. Denn das ist das Tödliche in uns im Blick auf die Zukunft, dass wir sie sicher haben wollen. Gesichert haben wollen. Gleichzeitig soll sie lebendig und voller Hoffnung sein. Aber ich frage euch, wenn wir eine gesicherte Zukunft hätten, wozu hoffen wir noch? Und Sicherheit ist unser Tod. Denn sie trügt. Sie ist nicht lebendig. Sie ist bar jeder Hoffnung. Und unsere Seele weiß das. Darum heißt Umkehr in die Zukunft, sich aus dem Wissen der Vergangenheit lösen und sich einer Zukunft zuwenden, die man nicht weiß. Damit aber müssen wir uns der Frage stellen, was mit der Angst aus Erfahrung in unserem Herzen geschieht. Und damit ist die Frage nach der Beschaffenheit unseres Herzens gestellt. Was macht unser Herz bereit, Wagnis einzugehen? Was macht unser Herz beweglich, lebendig, vertrauensvoll, trotz aller Erfahrung, vielleicht gegen alle Erfahrung, vielleicht aufgrund aller Erfahrung? Ohne dass sich das Herz wandelt, gibt es keine Umkehr. Umkehr ist entgegen der landläufigen Meinung nicht einfach eine Verhaltensänderung, sondern eine Herzensänderung. Denn ein scheinbar neues Verhalten aus dem alten Herzen bringt nur unsere uralte Verlorenheit zum Ausdruck. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen, und wenden so oft wir wollen und umkehren so oft wir wollen, freiwillig oder unter dem Druck der Verhältnisse oder der Gesetze. Wenn das Herz sich nicht wandelt, dann gibt es keine Umkehr. Darum heißt das Wort in der Bibel, im Neuen Testament, für Umkehr nicht sich umdrehen, sondern Wandlung des Sinnes. Ein darüber hinaus, ein durch etwas hindurch. Wandlung des Sinnes und des Herzens. Und ohne dass das Herz sich wandelt, gibt es keine Umkehr und kann man die Zukunft nicht wagen. Da spielt uns die Seele dann einen Streich. Sie holt uns ein, wie das ein großer Geschichtswissenschaftler einmal gesagt hat, wer aus der Vergangenheit nicht lernt, ist dazu verdammt, sie in der Zukunft wieder zu erleben. Darum beginnt Umkehr damit, dass das Herz sich dem zuwendet, der allein das Herz wandeln kann. Denn das haben wir oft erlebt, vielleicht manche unter uns qualvoll erlebt in Jahren ihres Lebens, dass sie krampfhaft ihr Herz ändern wollten und nicht konnten. Und das ist schlimm, die Einsicht zu haben, dass man das Herz wandeln müsste, den Willen zu haben, dass das Herz sich wandeln sollte, und nicht die Fähigkeit zu haben, es zu wandeln. Das ist eine Sackgasse. Das nimmt uns Mut und Hoffnung. Das lässt uns früher oder später resignieren. Darum ist die entscheidende Frage, wenn das Herz sich wandelt, wenn es sich neu zuwendet, wem wendet es sich zu? Umkehr beginnt mit der Hinwendung zu Gott, zu dem verborgenen Gott. Im Rufen, im Beten, im Suchen nach ihm. Ihn suchen, zu ihm beten, ihn anrufen. Es geht um jenen verborgenen Gott, der unser Schicksal wenden kann und nicht die Erfahrung und das Wissen, dass beide scheitern müssen an der Unwandelbarkeit des menschlichen Herzens. Denn das ist unsere Verlorenheit, dass wir uns selbst nicht ändern können. Manch einer hat sich durchgerungen, irgendwann einmal mehr oder weniger stolz oder resigniert oder verzweifelt durchgerungen und hat gesagt, ich bin, wie ich bin, ich kann mich nicht ändern. Und wenn ihr euch alle auf den Kopf stellt. Aber dann, was dann? Was heißt das für uns? Was heißt das für eine Welt, in der jeder nur sich selbst behauptet, mit dem Begriff, ich bin, wie ich bin, findet euch mit mir ab. Sie hat keine Zukunft, eine solche Welt. Auch wenn es stimmt, dass jeder von uns ist, wer er ist und ist, wie er ist. Das Leben ist angewiesen auf das Geheimnis, dass das Herz gewandelt werde, und der Einzige, der es wandeln kann, ist der, dem eben dieses Herz misstraut. Dem zu vertrauen es fast nicht wagen kann, weil es sich nicht vorstellen kann, was es sich eben nicht vorstellen kann, was in Gottes Herz für uns Menschen ist. Und nun hört, was er von sich über uns sagt. Und sage mir niemand, er wisse, was in Gott ist. Er kenne ihn ja. Er habe es ja erlebt. Was in Gott ist, kann nur er selbst uns sagen. Kann nur er selbst uns mitteilen. Und das sagt er von sich. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege. Gedanken zum Heil, nicht zum Unheil. Euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Was heißt das für eine Generation von Menschen, die dazu neigt zu sagen, unsere Jungen haben ja keine Zukunft mehr. Und alles, was an Dunklem geschieht, ist eben Ausdruck ihrer Hoffnungslosigkeit. Es bedeutet nichts anderes, als wendet euch diesem Gott zu. Eurem Gott, dem ihr euer Leben und eure Geschichte verdankt. Ruft ihn an, betet zu ihm und sucht ihn von ganzem Herzen. Er hat gesagt, wenn ihr mich ruft, will ich auf euch hören. Wenn ihr nach mir sucht, will ich mich von euch finden lassen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege, Gedanken des Heils, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Liebe Gemeinde, wir haben keinen Anspruch auf eine Zukunft. Weder der Einzelne noch unser Volk, noch die Menschheit überhaupt. Es ist eine Frechheit, von einem Recht auf Zukunft zu reden, nach einer so viel tausendjährigen Menschheitsgeschichte, in der so viele Menschen und Völker einander kaputt gemacht haben, bis heute. So viele Menschen einander die Zukunft verbauen, anderen und sich selbst. Wir haben kein Recht mehr, von einem Recht auf Zukunft zu reden. aber es gibt sie. Die Zukunft ist uns bewahrt. Und darum kann der, der sie uns bewahrt, sie uns auch gewähren. Das sind die Gedanken, die in Gott leben, zu uns Menschen. Und das sind die Gedanken, die er ausgedrückt hat in dieses Leben hinein. Darum spricht sein Wort von einer lebendigen Hoffnung, weil es eine Zukunftshoffnung ist, und von einer hoffnungsvollen Zukunft. Entgegen dem Bild, das die Welt uns zeigt. Und wenn es etwas gibt in dieser Welt, dass diese Welt verzweifelt braucht, dann Menschen, die hoffnungsvoll an eine Zukunft glauben, die sie nicht fordern, sondern von Gott erbitten und in Demut annehmen wollen. Standhalten dem, was sie sehen, mit einem Herzen, das gewandelt wird im Anschauen Gottes. Zu ihm rufen, ihn bitten, ihn suchen. Zu ihm rufen, ihn bitten und ihn suchen bedeutet, dass er uns nicht verfügbar ist, dass Gott für uns nicht greifbar ist, dass Gott nicht eingesetzt werden kann für unsere Zukunftspläne, weder für die privaten noch für die öffentlichen. Dass Gott sich selber bleibt, uns gegenüber, aber uns zugewendet. Und seine Zuwendung heißt, mitten unter uns zu leben, zu uns zu kommen, in Fleisch und Blut seines Sohnes. Und seht an, was wir Menschen mit dieser Zukunft Gottes angerichtet haben im Tod seines Sohnes am Kreuz. Darum immer wieder diese Mahnung, immer wieder dieses Mahl, immer wieder dieses Zeichen des gebrochenen Leibes und des vergossenen Blutes, dass wir Menschen verstehen, erkennen zutiefst, wer wir in Wirklichkeit sind und in dieser Erkenntnis erkennen, wer er ist. Uns zugewendet im Sohn. Kommt uns dieses Wort vom Rufen und Bitten und Suchen nicht bekannt vor aus dem Neuen Testament? Hat nicht er selbst, der Sohn, Jesus uns gelehrt, suchet, so werdet ihr finden, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und jeder, der anklopft, dem wird aufgetan, und jedem, der sucht, der findet. Hat er uns darin nicht die große Verheißung gelebt mit seinem eigenen Leben und uns darin die Zukunft bereitet? Und diese Zukunft bezahlt mit seinem Leben? Es gibt keine Zukunft, die gratis ist. Zukunft muss erworben werden. Und wir müssen nicht einfach nur so schrecklich stolz auf unser Erworbenes sein, was immer das sein mag, ob Wissen oder Haben. Die Zukunft können wir uns damit nicht kaufen, weder mit Geld noch mit Wissen. Denn wenn es um die Zukunft geht, wissen wir nichts. Dieser gedeckte Tisch ist das Angebot Gottes an uns für unsere Zukunft. Uns eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Denn der Glaube an diesen verborgenen Gott ist keine Selbstverständlichkeit. Wir können ihn von unserem Volk nicht fordern. Auch eine Regierung könnte nur darum bitten, wenn sie noch begreift, dass sie darum bitten könnte. Eine Kirche könnte nur bitten, auch sie kann nicht fordern. Und wir selber können sie von niemandem fordern, nicht von den anderen und auch nicht einmal von uns selbst. Wir selber können nur bitten um diese Wandlung unseres Herzens, im Suchen nach dem lebendigen Gott. Es gibt keine Selbstverständlichkeit der Zukunft. Es gibt nur eine Zukunft, die uns der gewährt, der sie uns bewahrt. in der Geschichte sind alle Worte Gottes eingebettet in das Leben von Menschen, in Zusammenhänge von Zeit und Raum, auch dieses Wort. Dieses Wort ist zu einem Volk gesagt in einer Zeit seiner Geschichte, in der es alles verloren hatte, seine Heiligtümer zerstört, seine Heimat verloren, entfremdet, verschleppt in ein fernes Land, in eine andere Kultur, nicht geflüchtet dorthin, nein, verschleppt in eine andere Kultur, in eine andere Religion, in eine andere Umgebung. Und das war kein Zufall. Auch die Niederlage, die dazu geführt hat, war kein Zufall. Sie war Folge eines Bewusstseins, von diesem Gottesvolk seine Geschichte selbst in die Hand zu nehmen und seine Zukunft. Es war Folge ihrer Selbstsicherheit, ihres Glaubens, dass sie mit Taktik und Klugheit ihre Zukunft sichern könnten, indem sie mit ihren Nachbarvölkern entsprechend schlaue Allianzen schließen, sich selbst zum Vorteil. Und sie haben ihre Zukunft daran verloren. Und dort in der Dunkelheit des Nichtmehrwissens, in jener Nacht der Hoffnungslosigkeit und der Zukunftslosigkeit, hat sie dieses Wort erreicht. Darum ist dieses Wort Gottes nicht ein Wort für Menschen, die sich ihre Zukunft sicher, aber vielleicht nicht ganz so sicher sind und sie noch ein bisschen absichern wollen mit diesem Gotteswort. Das ist gewiss eine Täuschung. Das Wort geht an solche, die so viel über sich selbst und ihr Leben erfahren haben, dass sie den Glauben an ihre Zukunft verloren haben. Das Wort ergeht an solche, die begriffen haben, dass sie ihre Hoffnungen nicht mehr selber kreieren können. Das Wort geht an jene, die wirklich wissen, dass nur ein gewandeltes Herz ihnen eine Zukunft gewährt. Und die darum das Wagnis eingehen, das darin besteht, zu rufen zu dem lebendigen Gott, zu beten zu dem verborgenen Gott und ihn zu suchen von ganzem, ganzem Herzen. Amen.
Wir wollen jetzt uns Zeit nehmen zur Besinnung und zum gemeinsamen Gebet. Wenn Sie Ihren Gedanken laut Ausdruck geben, dann können Sie das gerne machen. Jesus, in dem alltäglichen Bild von dem Brot vor uns, in dem du dich verwirklichen tust und in dem du dich dargestellt hast, da kommt uns etwas entgegen von dem Weg, wo du gegangen bist. Es war ein Weg voller Leiden. Ein Weg, wo du nicht nur dein Leib, sondern deine ganze Person am Zerbruch hingegeben hast. Und dieser Weg, der drückt sich aus in dem Brot, das uns angeboten ist und das wir miteinander jetzt teilen wollen. Es ist sinnlos, weil uns vorstellen, was du dort für einen Weg gegangen bist. Aber es ist wichtig für uns, dass du nicht zurückgeschreckt bist und dass du eben gegangen bist bis ans Ende. Bis in eine Tiefe, wo sich Leiden und Liebe in einem unvorstellbaren Mass vereinigt haben. Und so nehmen wir mit Dankbarkeit und mit Respekt das auf, was du hast willen, das Mal und teilen es untereinander. Amen.
Dies ist mein Leib, gebrochen für euch. Nehmt und esst, teilt ihn unter euch. Oft ihr davon esst, gedenkt meiner, meines Lebens und meines Sterbens für euch. Gesegnet sei der Kelch, Herr, in dem dein Blut gefasst ist, das vergossen wurde in dieser Welt. Ausgegossen auf dieser Erde. Wie einst das Blut Abels. Aber dein Blut schreit nicht nach Rache. Dein Blut verkündigt die Vergebung Gottes und den Freispruch von unserer Schuld. Dein Blut ist die Erfüllung jener unergründlichen Liebe des Vaters zu uns Menschen im Angesicht der Wahrheit. Von uns Menschen und unserer Verlorenheit. Gerufen hast du uns, gerettet hast du uns, gerufen in ein neues Leben, gerettet vor uns selbst. Ich danke dir für diese kostbare Gabe. Und wir wollen sie miteinander teilen in Demut und Liebe nach deinem Wort. Amen. Nehmt und trinkt daraus, sagt Jesus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Für viele. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Bei dir sind wir daheim. Für einen Augenblick in dieser Welt bei dir nach Hause kommen. In der Begegnung mit der herrlichen Wahrheit deiner Liebe. In der Begegnung auch mit deinem Schmerz an uns Menschen. In der Begegnung mit deiner Zukunft, die aus deinem Herzen für uns kommt. In der wir das Leben betrachten, unseren Weg gehen wollen, unser Leben säen in dieser Welt, aus dem Geheimnis deines Rufes in uns. Du bist der Schöpfer dieser Gemeinschaft in dieser Stunde. Du bist der Schöpfer des Geistes, der uns miteinander verbindet, in uns. Du bist der Schöpfer der Woche, die vor uns liegt und in die wir eingehen wollen, mit Hoffnung und Vertrauen aus einem Herzen, das dir begegnet ist. Amen.